Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Jörn Greivingholt. Ich arbeite bei Brot für die Welt seit 2 Jahren und leite dort die Abteilung Politik, die sich mit, ja, wir sagen neudeutsch, Advocacy für die Anliegen der Ärmsten, der Armen in der Welt einsetzt, sowie andere in unserem Haus bei Brot für die Welt, die Partner direkt unterstützen bei ihrer Arbeit. Vorher habe ich 20 Jahre am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik gearbeitet, das seit einigen Jahren German Institute of Development and Sustainability heißt und mich damit Frieden und Sicherheit und Entwicklung, Fragilität, fragilen Staaten und Migration und Entwicklung beschäftigt. Von Hause aus bin ich Politikwissenschaftler und bevor ich mich mit Entwicklungspolitik befasst habe, habe ich auch etwa 10 Jahre mich mit Russland wissenschaftlich, politikwissenschaftlich beschäftigt in den 90er Jahren.
Herzlichen Dank, lieber Jörn, dass du zu Gast bist im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir haben einen ganz aktuellen Anlass, warum du hier bist. Ihr habt nämlich jetzt im Juni den 8. Atlas der Zivilgesellschaft vorgestellt. Und ich finde, das passt sehr gut auch zur aktuellen Regierung und zum Koalitionsvertrag, denn dort heißt es auf Seite 134, die Bundesregierung wird die zivilgesellschaftlichen Akteure in Ländern des globalen Südens weiter stärken und sich für den Schutz und die Erweiterung von deren Freiräumen einsetzen. Jetzt habt ihr in diesen Tagen den Atlas vorgestellt oder stellt ihn auch noch vor. Wie sieht die Situation dieser zivilgesellschaftlichen Akteure aus? Welche Ergebnisse habt ihr da erarbeitet?
Ja, erstmal schön, da sein zu können. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Der Atlas der Zivilgesellschaft, der nun eben schon seit einigen Jahren existiert, ist ja entstanden aus der Erkenntnis heraus, dass die Freiräume, die Handlungsspielräume von Zivilgesellschaft, von Menschen, die sich mit anderen Menschen zusammenschließen, um für ihre Anliegen sich einzusetzen, dass diese Freiräume in vielen Teilen der Welt immer enger geworden sind. Nachdem wir so die Euphorie der 90er und frühen 2000er Jahre zur Demokratisierung und Öffnung von Gesellschaften hatten, erleben wir ja schon seit einer ganzen Weile, dass das nicht mehr so aussieht. Und für uns als Brot für die Welt sind aber genau diese zivilgesellschaftlichen Gruppen, Organisationen jeglicher Art, dazu zählen auch kirchliche Organisationen, die Partner, die die Arbeit machen, die wir unterstützen. Und deshalb sind deren Probleme immer für uns dann auch ein zunehmendes Anliegen geworden. Was der Atlas der Zivilgesellschaft jetzt zeigt, ist, dass die Lage für zivilgesellschaftliches Engagement weiter ausgesprochen ungünstig ist. Sie ist in den letzten Jahren stetig ungünstiger geworden. Über 80% der Menschen weltweit leben in Staaten, deren Freiräume jedenfalls nicht mehr als uneingeschränkt oder doch mehr oder weniger frei bezeichnet werden können, sondern wo die Situation besorgniserregend ist, bis hin dann zu katastrophalen Einschränkungen, schlimmsten Menschenrechtsverletzungen. Es stimmt auf der anderen Seite ein bisschen hoffnungsfroh, dass wir jetzt im Vergleich zum Vorjahr sehen, dass es da Bewegungen in beide Richtungen gibt. Nicht nur zur Verschlechterung, es gibt auch Staaten, wo sich die Dinge ein bisschen verbessert haben. Wir haben aber keine fundamentalen Verbesserungen, sondern wir beobachten nach wie vor, dass es sehr schwierig ist. Die Daten, mit denen wir arbeiten im Übrigen, das sind gar nicht für diese Art der Analyse, sind nicht unsere Daten, sondern das sind Daten eines großen zivilgesellschaftlichen Konsortiums Civicus, die da seit vielen Jahren eben in diesem Bereich Daten sammeln und mit denen wir wiederum aber unsere Analysen anreichern. Und was wir in diesem Jahr besonders herausgestellt haben, ist, dass die vermeintlichen Mittel des Rechtsstaats entweder genutzt oder der Rechtsstaat ganz furchtbar pervertiert wird, um Zivilgesellschaften oder zivilgesellschaftliches Engagement zu unterdrücken. Darauf werfen wir jetzt mit dem diesjährigen Atlas ein besonderes Schlaglicht, um eben auch zu zeigen, nicht alles, was als vermeintliches Recht daherkommt, ist Recht, weil mit den Mitteln von Gesetzen eben tatsächlich faktisch Unrecht legitimiert wird und bisweilen dann eben an anderen Stellen vorhandenes, gesetztes Recht, Verfassungsrecht auch einfach eklatant ignoriert wird und Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
Euch gibt es jetzt ja schon seit 1959. Da habt ihr die erste Aktion gemacht aufgrund einer großen Hungersnot, die in Indien war. Und heute seid ihr in rund 100 Ländern mit über 1500 Projekten aktiv. Welchen Einfluss hat eure Arbeit über diesen langen Zeitraum auch in den Ländern, in denen ihr mit Partnerorganisationen zusammenarbeitet, gegen Hunger, gegen Armut, auf diese Zivilgesellschaft? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte mal evaluiert oder wie würdest du das einschätzen, diese internationale Situation, dass viele Organisationen sich engagieren in Ländern des globalen Südens? Inwieweit trägt dieses zivilgesellschaftliche Engagement auch von deutschen und anderen Organisationen dazu bei, dass sich dort Zivilgesellschaften auch ausprägen konnten und vielleicht stärker sind als noch 1959?
Ja, am Ende muss man natürlich die Partner, die Menschen selber immer fragen, über die wir dann sprechen. Und insofern kann ich jetzt nur schildern, was wir an Feedback, an Meldungen, an Rückmeldungen selber bekommen. Auch eine Organisation wie Brot für die Welt hat natürlich eine lange Reise hinter sich und steht nicht mehr da, wo sie am Anfang stand. Nicht nur was Größe und Umfang der Tätigkeiten betrifft, sondern auch was die Perspektive auf die eigene Arbeit betrifft. Unser ganz entscheidendes Prinzip in der Arbeit ist immer von den Partnern her und von ihren Bedarfen und Bedürfnissen zu denken und zu handeln. Partner, das sind eben, wie ich sagte, zivilgesellschaftliche Organisationen, teils mit kirchlichem Hintergrund, teils auch ohne kirchlichen Hintergrund, die Anliegen von benachteiligten Bevölkerungsgruppen in ihren Ländern vertreten. In erster Linie insbesondere natürlich das Recht auf angemessene Nahrung versuchen in der Praxis umzusetzen, aber auch grundsätzliche andere Menschenrechte sich einsetzen für eine verträgliche Umwelt, für einen Umgang mit unserer Umwelt, der auch zukünftigen Generationen noch ein Leben auf unserem Planeten erlaubt. Das heißt auch der Kampf gegen den Klimawandel. Dazu gehört auch einzusetzen für einen gerechten Umgang mit den Folgen des Klimawandels, der ja nur zum geringsten Teil von den am meisten betroffenen ärmsten Ländern verschuldet ist. Und bei all dem bekommen wir gespiegelt, dass es wichtig ist, als eine Organisation in Deutschland, in Europa, ja, vielleicht drei Dinge zu tun. Das eine ist, und das Wichtigste ist, glaube ich, durch unser Dasein, unser Handeln ganz klar zu vermitteln, uns ist nicht egal, wie es Menschen an anderen Teilen der Welt geht. Neben allen Fragen, die auch wichtig sind, welche Anteile unsere Lebensweise vielleicht auch daran hat, und da kann man ja über verschiedene Zusammenhänge, ich habe gerade schon über Klima gesprochen, man kann auch über Handel und weitere Dinge sprechen, auch durchaus geteilter Meinung sein, aber neben all dem grundsätzlich, es kann uns nicht egal sein, wenn Menschen hungern, verhungern, unter übelsten Bedingungen leben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir Mittel einsetzen können und dürfen, Mittel von Menschen, die spenden für uns, Mittel der Kirchen, Mittel auch der Bundesregierung, die dafür uns für Projekte Mittel zur Verfügung stellt, die wir dann umsetzen, beziehungsweise die wir weitergeben. Das ist das Entscheidende, denn umsetzen tun eben unsere Partner. Das ist das Zweite, dass wir eben da ihnen Ressourcen zur Verfügung stellen, die es ihnen erlauben, ihre Arbeit im Interesse ihrer Bevölkerung, ihrer Zielgruppen besser und zum Teil überhaupt erst machen zu können. Und das Dritte, und auch das wird von uns erwartet, ist, dass sie uns sagen, und da bin ich dann sozusagen bei der Arbeit, die wir eben als Abteilung Politik bei Brot für die Welt machen, ihr habt doch auch eine Verantwortung und nehmt sie bitte wahr. Eure Regierung, die deutsche Regierung, die Europäische Kommission oder die Europäische Union insgesamt, all die, auf die ihr Einfluss nehmen könnt, bis hin zu UN-Veranstaltungen, UN-Konferenzen und so weiter, dazu zu bewegen, Politik zu machen, die sich für Gerechtigkeit, globale Gerechtigkeit einsetzt und auch auf diese Weise dokumentiert, das Schicksal von Menschen auf diesem Planeten kann uns grundsätzlich nicht egal sein. Und wenn wir das tun, dann erleben wir, dann wird uns viel Zustimmung für diese Art des Einsatzes und der Unterstützung dann auch gewährt.
In den letzten 66 Jahren, seit es euch gibt, ist bestimmt viel erreicht worden. Trotzdem werden immer wieder auch furchtbare Zahlen veröffentlicht, wie viele Millionen Menschen eben noch verhungern, nicht genug Essen auf dem Teller haben. Und ich habe den Satz gelesen, gutes Essen ist auch ein Menschenrecht. Also es gibt auch Millionen Menschen, die auch weit davon entfernt sind, gutes Essen zu sich nehmen zu können mit Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter. Wo würdest du trotzdem die Erfolge eurer Ansätze, eurer Arbeit sehen? Was denkst du, was kann man da beispielhaft sagen? Was hat sich in den 66 Jahren eventuell auf der Projektebene oder auch grundsätzlich zum Positiven entwickelt?
Ja, die Entwicklung etwa der Zahlen derjenigen Menschen, die hungern oder unter- oder mangelernährt sind, ist in den letzten 20 Jahren ja alles andere als klar linear in eine Richtung verlaufen. Wir haben eine Phase gehabt, die nun leider seit einigen Jahren abgebrochen ist, wo die Zahl der Menschen, die unter solchen Umständen zu leiden hatten, glücklicherweise deutlich zurückgegangen ist. Und das bei zugleich ja wachsender Weltbevölkerung. Das heißt, da waren große Erfolge erreicht, die natürlich jetzt nicht, womit ich nicht sagen, dass wir die jetzt bei Brot für die Welt alle uns auf die Fahnen schreiben können, aber da gab es ein Grundverständnis von Entwicklungszielen, dem sich auch die meisten Staaten dieser Welt verschrieben haben und womit viel erreicht werden konnte. Und wo wir immer unsere Rolle darin gesehen haben, zu hören, was unsere Partner berichten, wo der Schuh drückt, wo es aber auch Chancen gibt, wo es neue Ideen gibt, wo es Innovationen gibt, welche Ansätze am besten funktionieren und sich dafür einzusetzen, dass diese Ansätze, dass solche Vorgehensweisen mehr Raum greifen können, dass sie dann eben auch von staatlicher Politik stärker unterstützt werden. Ein ganz wichtiges Beispiel in meinen Augen ist der Einsatz, den wir jetzt seit vielen Jahren pflegen für eine stärkere, ja wie wir sagen, agrarökologische Perspektive auf Welternährung. Es gibt, ja wenn man so will, drei mögliche Perspektiven auf Hunger in der Welt. Das ist, denke ich, keine, die politisch vertreten werden kann. Eine zynische Perspektive, die sagt, die Dinge sind, wie sie sind. Es muss irgendwie geregelt werden vom Markt. Und wenn das nicht gelingt, dann ist es vielleicht schade, aber das können wir nicht ändern. Das kann natürlich keine Perspektive sein, die politisch zufriedenstellt. Es gibt eine Perspektive, die der Meinung ist, mit einer starken Industrialisierung, mit Hochtechnologisierung und mit auch sehr viel Einsatz von etwa genmodifizierten Saatgut und entsprechenden Düngemitteln und so weiter, lässt sich der Hunger in der Welt bekämpfen. Das ist in erster Linie eine Perspektive, die Hunger als eine Mengenfrage betrachtet. Wir haben aber eigentlich gute Evidenz dafür, dass Hunger in der Welt viel weniger eine Mengen- als eine Verteilungsfrage ist. Und der Verteilungsfrage nähert man sich am besten nicht unbedingt dadurch, dass man das, was da ist, gerade ganz furchtbar anders verteilt, was auch gut wäre, aber viel komplizierter ist, sondern indem man die Produktion wieder viel stärker nochmal, gerade in den Ländern, wo der meiste Hunger ist, auch dort nachhaltig gestaltet, wo die Menschen die Produkte auch brauchen. Und das heißt vielfältiger, das heißt weniger Monokultur, das heißt so, dass Menschen sich davon auch selbstständig ernähren können, ohne etwa gleichzeitig irgendwo große Geldeinkommen erwirtschaften zu müssen, die sie bräuchten, um etwa genetisch modifiziertes Saatgut kaufen zu können, um Düngemittel kaufen zu können, sondern indem sie Saatgut selber vor Ort aus den Pflanzen, die sie haben, aus den Kulturpflanzen, die sie da haben, gewinnen, indem sie Düngemittel traditionell oder auf moderne Weise, aber eben natürlich gewinnen über Viehzucht und so weiter. Und das sind Bereiche, wo es in den letzten Jahren ganz tolle Entwicklungen gegeben hat, wo wir viele Erfolge sehen und wo wir sehen, dass dieses Vorgehen nicht nur dazu beiträgt, Hunger zu verringern. Ich war vor anderthalb Jahren in Nepal und habe das dort mit eigenen Augen sehen können, im Westen des Landes, in Teilen, die sehr weit weg sind von der Hauptstadt, sehr weit weg, sagen wir, von zentralen Versorgungsketten. Die Möglichkeit für Menschen dort und oftmals für Frauen dort zu verstehen, zu lernen, angefangen davon, dass sie nach nepalesischem Recht Anspruch auf ein Stück Land haben, das sie bewirtschaften können, dass sie dieses Recht durchsetzen können. Angefangen davon, über dann die Kenntnisse, die man erwerben kann, die grundlegend sind und die man dann in Gruppen in der Gemeinde erwirbt, wie man eine Vielfalt an Kulturpflanzen da auch anbauen kann, um insbesondere die Kinder vielfältiger zu ernähren, die dann gesünder aufwachsen, weniger Krankheiten haben, damit bessere Bildungserfolge haben, weil sie besser an der Schule teilnehmen können. Das Selbstermächtigungsgefühl, insbesondere dieser Frauen, die oftmals aus gesellschaftlichen Schichten kommen, mit denen Frauen massiv unterdrückt waren, die jetzt feststellen, dass sie selber Handlungsmacht besitzen, die sie für sich, aber auch für ihre Familien einsetzen können. Und die Erkenntnis, dann mit wenigen Mitteln, aber mit gezielt eingesetzten finanziellen Ressourcen irgendwo ein kleines Photovoltaikpanel, um dann damit entsprechend Bewässerungspumpen am Laufen zu bekommen. Wie all das, was dann vor Ort passiert, eine ganze Gemeinde, eine ganze Gemeinschaft in neue Handlungsmöglichkeiten versetzt, das ist unglaublich beeindruckend. Das kriegen wir auch gespiegelt. Das passiert eben nicht nur in Nepal, das passiert in vielen Teilen der Welt. Wir hatten in den letzten Jahren erlebt, dass auch im deutschen Landwirtschaftsministerium dafür viel Unterstützung da war. Das hat Deutschland auch an der Stelle in vielen Ländern im globalen Süden Zustimmung und Hochachtung verschafft. Also das sind Bereiche, wo ich glaube, wo man sieht, es gibt Erfolge und die zeigen auch eine Zukunftsperspektive.
Vielen Dank. Ihr habt in diesem Jahr, was eure Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angeht, ein kleines Jubiläum, denn seit 2015 arbeitet ihr im nationalen Thementeam Religion und Entwicklung des BMZ beratend mit. Da wurde zum Beispiel das Strategiepapier Die Rolle von Religion in der deutschen Entwicklungspolitik erarbeitet. Und ihr habt ja als Hilfswerk der evangelischen Kirchen und Freikirchen, habt ihr ja einen kirchlichen Hintergrund. Von da würde mich sehr interessieren, welche spezifischen Erfahrungen Brot für die Welt bei diesem Thema Religion und Entwicklungspolitik oder Religion und Entwicklung beisteuern kann in diesen Gesprächen mit dem nationalen Thementeam im BMZ. Und wie wichtig ist vor allen Dingen die kirchliche Anbindung für die Partner von Brot für die Welt in den Ländern des globalen Südens?
Es ist, wie ich vorhin schon mal sagte, nicht so, dass alle unsere Partner kirchlich angebunden sind. Ein nennenswerter Teil ist es, ein anderer Teil ist es nicht. Das folgt jetzt auch keiner ganz festen Quote oder so. Aber was eine Tatsache ist, die wir in dem doch weitgehend durchsäkularisierten Europa, insbesondere auch in Deutschland, gerne ausblenden, welche enorme Bedeutung Religion in der Lebenspraxis der allermeisten Menschen auf unserem Planeten nach wie vor spielt. Damit ist sie auch etwas, was Menschen motiviert in unterschiedliche Richtungen. Wenn über Religionen und andere Länder gesprochen wird, wird das in der Öffentlichkeit gerne verkürzt eher auf religiösen Extremismus. Das ist aber alles andere als der Normalfall, sondern das ist eben der Extremfall. Für die allermeisten Menschen ist Religion ein wesentlicher Teil ihres Lebens, ein Rückbezug im wörtlichen Sinne, der ihnen hilft, auch ja, im Alltag über den Moment und über den Eigennutz, über die eigene Perspektive hinauszublicken, andere Perspektiven reinzunehmen. Und Religion kann eben auch, neben dem, dass sie in manchen Kontexten als Konflikttreiber manipuliert wird, auch eine wichtige Ressource sein, um Konflikte beizulegen, um Menschen dazu zu bewegen, über Konfliktgrenzen hinwegzuschreiten. Und das sind Erfahrungen, die viele unserer Partner eben mitbringen, wo sie wertvolle Erfahrungen einbringen können und auch vermitteln können, wie diese Erfahrungen mit Fragen der Überwindung von Armut und Ungerechtigkeit zusammenhängen. Denn die allermeisten Religionen und jedenfalls die großen globalen Religionen haben in der einen oder anderen Weise alle irgendeine Vorstellung auch von Gerechtigkeit und von Ausgleich. Und das ist ein wichtiger Faktor, den man ja positiv nutzen kann.
Wahrscheinlich auch das Thema Bewahrung der Schöpfung hat ja auch eine religiöse Dimension.
In ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Das beobachten wir in Lateinamerika. Wir hatten gerade erst Partnerinnen und Partner aus aller Welt bei uns im Haus bei Brot für die Welt zu Gast. Und ich habe sehr lebhaft vor Augen eine Kollegin, die aus Lateinamerika berichtete, ja, welche große Bedeutung die Bindung an Natur, an Erde, an Boden im Sinne von Bodenständigkeit und Bezug zu ja, Kräften, die über unsere hinausgehen, in der alltäglichen Praxis hat. Und das ist sehr beeindruckend und das sind Ressourcen, die wir also für auch ein friedliches und gedeihliches Zusammenleben der Menschen, auf die man zurückgreifen sollte.
Wenn du jetzt die evangelische Dimension, wie wir sie hier in Deutschland haben, mit beispielsweise der evangelikalen Dimension, die wir in Lateinamerika, aber vor allem auch in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, vergleichst, vor diesem Hintergrund der Unterstützung von Entwicklung aus religiöser Motivation, gibt es da eine Vergleichbarkeit oder geht das weiter auseinander?
Ich tue mich schwer, jetzt über andere Organisationen zu urteilen. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Ich kann sagen, was uns wichtig ist. Da gibt es sicherlich Unterschiede in den Ansätzen. Auf der anderen Seite ist es in der Entwicklungsarbeit, in der Zusammenarbeit mit Partnern, um soziale Anliegen voranzubringen, um Gerechtigkeitsfragen voranzubringen, oft so, dass dort die Unterschiede zwischen Organisationen unterschiedlichster religiöser Ausprägung oftmals gar nicht so groß sind. Schwierig wird es nur da, und da sind wir natürlich dann doch ganz anderer Auffassung, wo mit religiösen Argumentationen eher ausgesprochen ungerechte Strukturen legitimiert werden, etwa indem sie massive Ungleichheiten in der Gesellschaft für Gott gegeben und Gott gewollt erklärt werden, was es im Übrigen auch in unterschiedlichsten Religionen in verschiedenen Ausprägungen gibt. Das wäre sicherlich nicht unser Ansatz. Aber es gibt in ganz vielen religiösen Kontexten eben Gerechtigkeitsvorstellungen, die sehr mit denen übereinstimmen, die auch wir in unserer Arbeit verfolgen.
Meine Frage war so ein bisschen vorbereitend auf die nächste Frage gemeint, weil es ja bekanntlich viel Unterstützung aus dem evangelikalen Lager in den Vereinigten Staaten für Trump gibt. Und die neue Trump-Administration hat ganz am Anfang schon deutlich gemacht, wie sie zur Entwicklungspolitik steht, nämlich sehr, sehr negativ. Und in der Konsequenz wurde in den letzten Wochen die größte Hilfsorganisation der Vereinigten Staaten, USAID, praktisch zerschlagen, die Projekte komplett eingefroren und die Dimension ist für unsere Verhältnisse überhaupt nicht vorstellbar. Die USA waren der größte Geber, sowohl in der Entwicklungspolitik als auch in der humanitären Hilfe. Über 40% der humanitären Hilfe durch die USA geleistet und das ist von einem Tag auf den anderen ist das praktisch nicht mehr vorhanden. Welche Konsequenzen hat dieses völlig unerwartete amerikanische Vorgehen für die internationale Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe in eurer Beobachtung?
Ja, zunächst mal ist es eine Katastrophe, in vielfacher Hinsicht. Als erstes fehlen einfach an bestimmten Stellen Mittel, mit denen Menschen, mit denen Organisationen, die gute Arbeit leisten oder jedenfalls wichtige Arbeit leisten, gerechnet haben. Und das ist eigentlich ein vollkommen inakzeptables Verhalten, das kurzfristig Menschenleben kosten wird oder schon kostet. Expertinnen und Experten schon ganz katastrophale Zahlen errechnet mit Schätzungen von Hunderttausenden Menschen, die das Leben jetzt quasi Tag für Tag kostet. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und darüber hinaus ist die nächste Katastrophe aber, dass damit auch ganz furchtbar viel Vertrauen massiv zerstört worden in Verlässlichkeit. Und auch wenn das jetzt nicht das Vorgehen, bisherige Vorgehen irgendeiner europäischen Regierung ist, dann trifft das doch erst einmal neben den USA irgendwo schon auch den vorgestellten Westen ganz grundsätzlich mit dem Hinweis, auf euch kann man sich eigentlich ja nicht so richtig verlassen. Das ist, glaube ich, der zweite Schaden, der damit entsteht. Und dann gibt es eine dritte Ebene, wo es dann ein bisschen differenzierter wird. In der humanitären Hilfe ist es auf jeden Fall ein katastrophaler Schaden, der entstanden ist. Da war der Einfluss von USAID im globalen Kontext ja noch größer als in der Entwicklungszusammenarbeit. In der Entwicklungszusammenarbeit ist es ein bisschen gemischtes Bild. Die amerikanische Hilfe hat wichtige Unterstützung etwa in der globalen Gesundheit geleistet, die Anerkennung verdient. Amerikanische Unterstützung hat auch viel im Bereich Unterstützung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Demokratieförderung gemacht. Da würde ich sagen, gibt es in den Zielsetzungen wenig große Abweichungen. Hier und da muss man in Frage stellen, ob es wirklich klug war, und heute weiß man, es war sicherlich nicht, Organisationen quasi zu 100% finanziert zu haben, denen jetzt eben dann auch 100% der Finanzierung wegbrechen von einem Tag auf den anderen und die damit vollkommen handlungsunfähig geworden sind, nicht nur Leute entlassen mussten, sondern von einem Tag auf den anderen keine Gehälter mehr zahlen konnten und komplett zusammengebrochen sind. Das ist also schon etwas problematischer zu beurteilen. Und dann gibt es Themenfelder, ich hatte vorhin schon mal über Landwirtschaft gesprochen, wo uns Partnerinnen und Partner, die ansonsten sagen, das hat katastrophale Folgen, was hier gerade passiert, aber auch sagen, aber an der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht auch ein Weckruf und an der einen oder anderen Stelle ist es auch eine Chance. Es ist ein Weckruf, weil es zeigt, dass eine Abhängigkeit entstanden ist, die nicht gesund sein kann. Und es ist vor allem eine Chance dort, wo die amerikanische Politik schon seit Jahren eine Richtung verfolgt hat, eben etwa bei der Industrialisierung von Landwirtschaft, die wir etwa bei Brot für die Welt eher skeptisch sehen, wo wir sagen würden, das sind Ansätze, die letztlich den Menschen nicht aus Abhängigkeitsverhältnissen heraushelfen, sondern die andere Abhängigkeiten schaffen. Und Abhängigkeiten, das erleben wir jetzt eben gerade mit dem Wegfall der USAID-Hilfe, sind am Ende immer ein Riesenproblem. Also in der unmittelbaren Wirkung eine Katastrophe, in der Langzeitwirkung sehr schädlich, weil Vertrauen zerstört ist, weil Mittel auf jeden Fall gebraucht werden, an der einen oder anderen Stelle auch eine Chance zur Neubesinnung.
Ich hatte selbst aus Washington eine E-Mail einer Mitarbeiterin bekommen von einer von USAID finanzierten Organisation in der Entwicklungszusammenarbeit im Nahen Osten. Und sie fragte, jetzt wo die Mittel alle gestrichen worden sind, kann Deutschland da helfen? Wie sind deine oder eure Perspektiven auf dieses Thema? Da ist jetzt ein unglaublich großer Bedarf bei unzähligen Organisationen entstanden, deren Zuwendungen weggebrochen sind. Gibt es die Möglichkeit, kann Deutschland als zweitgrößter Geber der Entwicklungszusammenarbeit und der humanitären Hilfe dort einspringen für die wegfallenden amerikanischen Hilfen?
Ja, die Lücke komplett zu schließen wird sicher nicht möglich sein. Dazu ist die Dimension einfach viel zu groß. An der einen oder anderen Stelle weiß ich auch, dass im Entwicklungsministerium im Grunde seit Ende Januar darüber nachgedacht wird, wo müssen wir möglicherweise, aber nicht wir alleine, sondern in Absprache mit anderen wichtigen Gebern, Prioritäten etwas justieren, um dort, wo die allergrößte Not entstanden ist, vielleicht einzuspringen und dann irgendwo umzuschichten von dort, wo die Not zwar auch groß, aber vielleicht nicht ganz so groß ist oder wo eher die Möglichkeit gesehen wird, ohne großen Schaden umzusteuern. Das ist sicher grundsätzlich richtig. Vor dem Hintergrund ist es halt umso bedauerlicher, dass wir in Deutschland, nicht nur in Deutschland, auch in einigen anderen europäischen Ländern, jetzt seit einer Weile eine verheerende Diskussion haben, die den Anschein erweckt, diese Form von Unterstützung, Entwicklungszusammenarbeit sei nutzlos oder sei nicht in unserem Interesse.
Genau, das ist schon der rote Teppich, den du mir ausrollst in meiner nächsten Frage, weil Die neue Bundesregierung hat tatsächlich auch eine neue Entwicklungsministerin, Frau Rehm Alabali Radovan, und die hat bereits Mitte Mai ihre erste Rede vor dem Bundestag gehalten, wo sie so ein bisschen ihre Grundideen, Grundgedanken zur deutschen Entwicklungspolitik in der neuen Legislaturperiode geäußert hat. Und was ich sehr interessant finde, dass sie genau auf diesen Aspekt eingegangen ist, den du jetzt angedeutet hast. Ich zitiere mal zwei Sätze von ihr. Nie zuvor stand das BMZ in seiner Existenz so in der Kritik und gleichzeitig waren wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungszusammenarbeit noch nie so wichtig wie heute. Wir wissen alle, es weht ein rauer Wind. Die Rückbesinnung entscheidender Partner auf ihre Nationalstaatlichkeit, besonders der Rückzug der USA, treffen die Entwicklungszusammenarbeit mit großer Härte. Und als wäre das nicht genug, gibt es auch in Deutschland zunehmend Stimmen, die die Entwicklungspolitik schlecht reden und in Frage stellen. Zitat Ende. Woher kommt diese hier angesprochene Diskreditierung der Entwicklungszusammenarbeit auch in Deutschland? Wie erklärst du dir das?
Ja, das macht uns allen große Sorgen. Also die Analyse, die du gerade zitiert hast, von der neuen Ministerin, kann ich nur zu 100% teilen. Das ist wirklich eine Entwicklung, die so noch nicht da gewesen ist. Ich glaube, vordergründig hat es erst einmal damit zu tun, dass in einer politisch komplizierten Lage Deutschland, Europa insgesamt sehen sich mit dem Rückzug der USA aus vielen verbindlich geglaubten Verpflichtungen konfrontiert, sehen sich noch heftiger mit einem aggressiv expandierenden Nachbarn, bedrohenden und überfallenden Russland konfrontiert und dann noch damit zusammen mit einer komplizierten wirtschaftlichen Lage, die im Grunde seit der Corona-Pandemie im Grunde in Gang gekommen ist, also in der Schwierigkeit in Gang gekommen ist. Und in dieser komplizierten Gemengelage scheint es für eine ganze Reihe politischer Akteurinnen und Akteure naheliegend zu sein, zu sagen, so, wir müssen uns jetzt alle auf unsere Interessen zurückbeziehen, besinnen, dürfen nicht mehr so viel über den Rest der Welt eigentlich nachdenken. Ich kann das psychologisch für einen kleinen Moment sozusagen nachvollziehen. Diese Erzählung hat den praktischen Vorteil, gerade wenn sie von Populisten vorangebracht wird, dass sie zunächst mal eingängig zu sein scheint und damit auch Teile der Bevölkerung erreicht, die ihrerseits in einer Situation von wirtschaftlicher Krise und relativ großer Orientierungssuche verunsichert ist. Aber am Ende, bin ich davon überzeugt, wird die falsche Medizin für die Problematik empfohlen. Nämlich der Rückzug auf sich selber, obwohl der Wohlstand, den man vermisst, der Wohlstand oder die Sicherheit, die alle gerne wieder hätten, ja darauf gegründet war, dass Staaten in Kooperation miteinander umgingen, dass internationale Abkommen eingehalten wurden, dass Staaten nicht gegeneinander operierten, sondern miteinander und dass eine größere Verantwortung für das gemeinsame Ganze übernommen wurde, weil dann am Ende alle davon mehr profitieren, als wenn man immer nur versucht, den eigenen Vorgarten gerade irgendwie sauber zu halten. Und aus dieser Logik wieder rauszukommen, ist enorm schwierig. Aus dieser Denklogik rauszukommen, ist eine große Herausforderung. Ich glaube aber, dass es die Herausforderung ist, die wir jetzt angehen müssen. Also es geht nicht nur darum, zu zeigen, dass tatsächlich gute Arbeit geleistet wird. Die Erzählungen, die da kursiert in den letzten anderthalb Jahren, die waren entweder verfälscht oder es wurden wirklich einzelne Beispiele rausgegriffen, wo mal Dinge nicht ideal funktionierten, um dann daraus einen Riesenskandal zu machen und zu behaupten, alles wäre so, was bei weitem nicht so ist. Wir haben sehr, sehr solide wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass im großen Schnitt Entwicklungszusammenarbeit wirkt, ihre Ziele erreichen kann. Was sie nicht kann, ist Fehler, die in anderen Politikfeldern gemacht werden oder Ungerechtigkeiten, die dort vorbereitet werden, Probleme, die dort entstehen, sei es durch Klimaveränderungen, sei es durch Ausbeutung von Rohstoffen auf Kosten von Menschen und ihren Arbeits- und Lebensbedingungen, viele ähnliche Probleme. Das kann Entwicklungszusammenarbeit nicht komplett in Luft auflösen. Sie kann solche Probleme versuchen, denen ein Stück weit entgegenzuwirken. Aber wenn der große Trend der Politik in die andere Richtung geht, dann kann man nicht Entwicklungspolitik dafür verantwortlich machen, dass plötzlich nicht mehr die Zahl der Hungernden weltweit so abnimmt, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also wir müssen hier aufpassen, dass wir da nicht die falschen Kausalketten, die falschen Zusammenhänge von Ursache und Wirkung in den Köpfen Raum greifen lassen. Und dem müssen wir uns entgegenstellen.
Vielen Dank. Im Koalitionsvertrag steht noch etwas oberflächlich vielleicht formuliert: Wir wollen, dass Deutschland und Europa gute Beziehungen zu den Ländern des globalen Südens haben. Die Entwicklungsministerin hat in ihrer Rede das ein bisschen konkretisiert, was geplant ist. Und ich zitiere hier auch nochmal: Die Bundesregierung wird eine Nord-Süd-Kommission ins Leben rufen, die diese partnerschaftlichen und strategischen Beziehungen mit den Ländern des globalen Südens auf Augenhöhe ausbauen wird. So werden wir dazu beitragen, die regelbasierte und inklusive Weltordnung neu aufzustellen, das Fundament zu reparieren und standfester zu machen, damit Krisen und Konflikte gar nicht erst entstehen. Zitat Ende. Aus eurer Perspektive wahrscheinlich eine positive erste Richtungsangabe.
Absolut. Also es ist tatsächlich sehr zu begrüßen. Die Absicht, die ich dahinter sehe oder die ich daraus lese, ist die, in den nächsten Jahren als Bundesregierung nicht nur abzuwarten, was sich so tut, sondern mit einer Initiative voranzugehen. Die Nord-Süd-Kommission, die ja mit dem Namen Willy Brandt eng verbunden ist, auf die sich da dieser Passus bezieht, war ja auch eine internationale Initiative, war nicht nur eine deutsche Initiative. Wenn die Bundesregierung da jetzt vorangeht und sagt, wir wollen diese Neuauflage sozusagen jetzt als ein Vehikel nutzen, um eine neue Dynamik in eine gemeinsame Diskussion darüber zu bringen, wie stellen wir uns eigentlich die Entwicklung dieses Planeten und der Menschen auf diesem Planeten in der Zukunft vor und das Verhältnis von globalem Süden und globalem Norden, ja diese eine Welt insgesamt. Was bedeutet das eigentlich? Wie kriegen wir das besser organisiert? Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, hat ja auch gerade festgestellt, er muss neu nachdenken darüber, wie eigentlich die UN-Organisationen jetzt funktionieren. Das hat einerseits zwar jetzt gerade finanzielle Gründe, auch wieder im Zusammenhang mit den USA, aber es hat auch damit zu tun, dass wir feststellen, dass das sogenannte multilaterale System immer schwächer wird, immer weniger an Verbindlichkeit hat. Und das muss aber neu belebt werden, weil das der Ort ist, an dem gleichberechtigt Nord und Süd alle Länder miteinander umgehen können. Und wenn da eine solche Kommission gute Ideen entwickeln kann und ein bisschen auch mit der Autorität sozusagen, die der Name Nord-Süd-Kommission ursprünglich verbreitet hat, arbeiten kann, dann finde ich so eine Initiative sehr gut und würde das sehr begrüßen, wenn die Bundesregierung sagt, so, wir haben hier eine gewisse Verantwortung als einer der größten Geber weltweit, als eine der wichtigsten Wirtschaftsnationen weltweit und als eine Nation, die für ein bestimmtes Set von Werten steht. Von daher finde ich das sehr wichtig und freue mich sehr zu sehen, was in den nächsten Jahren daraus wird.
In wirtschaftlicher Hinsicht scheint die neue Bundesregierung die Entwicklungspolitik stärker auf Kohärenz und Synergien mit anderen Ressorts auszurichten. Im Koalitionsvertrag steht beispielsweise, wir werden eine gemeinsame Anlaufstelle der Außenwirtschaftsförderung und der Entwicklungszusammenarbeit für die deutsche Wirtschaft etablieren. Im Bundestag hat der neue Sprecher der Unionsfraktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe, Nicolas Tsipelius, dazu ein interessantes Statement gemacht, das ich auch gern zitieren möchte. Wir werden die Entwicklungszusammenarbeit effizienter organisieren und in einem kohärenten Ansatz mit der deutschen Außenpolitik verzahnen, die Schwerpunkte auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Außenwirtschaft und Krisenprävention legen, sowie einen Beitrag zur Konsolidierung des Bundeshaushalts leisten. Zitat Ende. Das spiegelt ja auch nochmal oder reflektiert nochmal die Debatte, die wir auch vor etlichen Wochen hatten, ob das BMZ überhaupt als eigenes Haus weiter bestehen sollte wieder. Es gab jetzt keine Zusammenlegung mit dem Auswärtigen Amt, aber eine Konsolidierung des Haushalts, also der Druck, der auch da ist, der Spardruck, der da ist, die enge Verzahnung zwischen Entwicklungszusammenarbeit und deutscher Außenpolitik werden hier nochmal angesprochen. Ist aus eurer Perspektive es eine durchgehend gute Nachricht, dass das BMZ in dieser Form weiter existiert? Oder hättet ihr euch auch mehr Zusammenarbeit noch mit der deutschen Außenpolitik, mehr Kohärenz in den politischen Ansätzen gewünscht? Gerade vor dem Hintergrund der von uns auch schon andiskutierten Themen, Druck der autoritären Regime und so weiter. Also es gibt ja viele Themen, wo tatsächlich Außen- und Entwicklungspolitik sehr, sehr eng zusammenarbeiten müssen.
Es spricht absolut viel dafür, dass Entwicklungspolitik und Außenpolitik im weitesten Sinne gut koordiniert funktionieren. Da kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Große Zweifel habe ich, dass das am besten passiert, indem man alles in ein Haus integriert, weil damit der Zweck der Entwicklungspolitik in Vergessenheit zu geraten droht. Auch wenn diejenigen, die das dann befürworten, häufig sagen, nein, nein, das ist überhaupt nicht die Absicht. Die Erfahrung aus anderen Ländern, die genau diesen Prozess hinter sich gebracht hatten, zeigt sehr deutlich, dass in all diesen Fällen Entwicklungspolitik als Politikfeld, als Aufgabe staatlicher Politik ganz massiv an Bedeutung und damit auch an Wirkung verloren hat. Und am eklatantesten kann man es wahrscheinlich bei den britischen Kolleginnen und Kollegen sehen. Die britische Entwicklungsorganisation DFID war über Jahre hinweg nicht nur ein großer Geber, wie das im Jargon immer heißt, sondern sie war immer auch eine Organisation, die mit spannenden neuen Ideen und Initiativen die Entwicklungspolitik vorangebracht hat, die die Armutsbekämpfung in der Entwicklungspolitik stark vorangebracht hat, die neue Initiativen im multilateralen Raum gestartet hat. Das war beeindruckend zu sehen und umso tragischer ist es zu beobachten, wie dieser Einfluss komplett zusammengebrochen ist in dem Moment, in dem die Organisation DFID nicht mehr da war, sondern in das britische Außenministerium komplett integriert wurde. Und es gibt andere Beispiele, Kanada etwa, wo das ähnlich passiert ist, schon einige Jahre früher. Diese Beispiele sind so deutlich in ihrer Wirkung, dass es für mich gar keine Frage ist, dass wenn man eine gut funktionierende und auch ihren Zielen wirksam verpflichtete Entwicklungspolitik will, ein eigenständiges Ministerium auf jeden Fall eine gute Idee ist. Dann muss man allerdings immer darüber reden, wie kann man eben eine gute Verzahnung hinbekommen, wie kann man sicherstellen, nicht das, was man an der einen Stelle aufzubauen versucht, an der anderen Stelle mit schwungvollen Bewegungen eingerissen wird. Aber dafür muss man natürlich auch nochmal wieder darüber nachdenken, darüber haben wir vorhin gesprochen, was sind denn die Prioritäten und was sind denn die Zielsetzungen? In den europäischen Verträgen, in den Grundlagen der Europäischen Union ist das Prinzip der Politikkohärenz für Entwicklung im Kontext der Entwicklungspolitik festgeschrieben. Und ich glaube, das ist eine Kohärenz, die eine gute Richtung vorgibt, die aber bedeutet, dass nicht nur die Entwicklungspolitik sich danach richten sollte, was in anderen Politikfeldern gesucht wird, gebraucht wird, sondern dass auch andere Politikfelder immer danach überprüft werden müssen, welche Wirkung haben sie denn für die Entwicklungschancen für Menschen weltweit. Und zwar nicht nur aus einem moralischen Impuls oder aus Altruismus heraus, sondern auch, weil die Erfahrung zeigt, dass auf Dauer demonstrierte Rücksichtslosigkeit uns wieder ereilt. Und dass im Gegenteil demonstrierte Solidarität und sichtbare Zeichen dessen, dass wir Kooperation wollen, solange wir stark sind, dann auch dazu führt, dass wir Unterstützung bekommen, wenn wir nicht mehr so stark sind. Von daher glaube ich, ja, die Grundidee ist richtig, die Idee, die Entwicklungspolitik jetzt in den kleinteiligen Dienst von relativ kleinteiligen Interessen anderer Politikfelder zu stellen, geht in die falsche Richtung. wer Wirtschaftsförderung für Exportförderung betreiben will, gezielte Exportförderung betreiben will, dafür gibt es Instrumente. Und die sind dafür auch gut eingerichtet. Dann ist das nicht Entwicklungspolitik. Und das, obwohl wir wissen, eine gute Entwicklungspolitik, da gibt es auch sehr schöne Untersuchungen, eine gute Entwicklungspolitik, die gar nicht speziell auf deutsche Unternehmen hin orientiert ist, hat am Ende interessanterweise trotzdem zur Folge, dass zwischen dem Geberland und dem Empfängerland mehr Handel stattfindet und mehr Export vom Geberland in das Empfängerland. Also eigentlich funktioniert das, was man will, wenn man gute Entwicklungspolitik macht, die in ihrer Logik gut funktioniert, viel besser, als wenn wir die Instrumente für etwas verwenden wollen, was sie gar nicht gut können.
Das ist vielleicht ein bisschen nicht im Sinne oder im Geiste des Koalitionsvertrags. Ich möchte hier einen Satz zu dem Thema nämlich zitieren. Unser Ziel ist, dass Vergaben von staatlich finanzierten Projekten der finanziellen Zusammenarbeit überwiegend an Unternehmen aus Deutschland und der EU erfolgen. Zitat Ende. Also das geht ja schon so in die rechte Richtung, die du gerade auch ein bisschen kritischer betrachtet hast. Sehe ich das richtig?
Ja, nun in der finanziellen Zusammenarbeit sind es ja zum Teil auch sehr große Projekte, um die es geht. Und dahinter mag sicherlich auch die Absicht stecken, zu sagen, so bei dem einen oder anderen Großprojekt müssen wir jetzt nicht diejenigen sein, die jetzt chinesische Baufirmen finanzieren und dann ein Großprojekt umzusetzen. Da kann man das unter Umständen auch durchaus vertreten, aber am Ende muss, glaube ich, im Vordergrund stehen, was schafft eine nachhaltige Lösung für das Problem, zu dessen Behebung die Mittel jetzt eigentlich eingesetzt werden. Sei es Energieversorgung, sei es Infrastruktur. Das sind ja die Dinge, um die es bei finanzieller Förderung oft geht, aber vielleicht auch im Gesundheitswesen. Und da ist es auf der anderen Seite ja so, wenn man die Ziele klar hat und auch auf Langfristigkeit, Nachhaltigkeit hindenkt, und nicht nur darauf, dass da jetzt mal eben ein Projekt steht, sondern dass auch mitgedacht wird, wie kann denn das eigentlich in Zukunft bewirtschaftet werden? Wie kann sichergestellt werden, dass die Menschen, die vor Ort sind, dazu beitragen können, dass das gewartet wird, dass die entsprechenden Einrichtungen auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch funktionieren? Wenn man all das berücksichtigt, dann werden in vielen Fällen europäische Firmen auch nicht so schlecht dastehen. Wie gesagt, ich glaube, im Vordergrund sollte stehen, die Zielsetzung nicht aus dem Auge zu verlieren. Denn dann werden am Ende alle am meisten profitieren.
Du hast jetzt schon China angesprochen, vor allem die chinesischen Baufirmen und die chinesische Entwicklungspolitik. Deutschland zahlt ja tatsächlich auch noch an China Entwicklungsgelder. Aber die Chinesen sind in den letzten Jahren auch immer stärker in der Entwicklungspolitik engagiert. Es gab kürzlich im September 24 den 9. China-Afrika-Gipfel. Und China selber hat ja auch eine, sagen wir mal, positive Erfahrung mit der Bekämpfung von Armut im eigenen Land. Wie sehen eure Partner gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent diesen immer größer werdenden chinesischen Fußabdruck, gerade vor dem Hintergrund, der jetzt aktuell auch immer stärker diskutiert wird, dass China eben nicht das demokratische Modell vertritt, sondern eher sehr autoritäre Strukturen und entsprechend auch diese dann in beispielsweise zu festigen.
Eine Vorbemerkung vielleicht zum Thema China bekommt noch Entwicklungsgelder. Das ist ja ein durchaus strittig diskutiertes Thema. Also nicht nur, ob China das bekommen soll, sondern auch, was eigentlich dahinter steckt. Wenn ich das, was ich aus dem BMZ höre, richtig verstehe, dann hat das eigentlich viel damit zu tun, dass dort eher Kredite gewährt wurden, die noch einen, wie es so heißt, konzessionären Anteil haben, also einen vergünstigten Anteil, weil China in dem Sinne noch als Entwicklungsland zählt in entsprechenden Listen. Damit können diese Kredite als öffentliche Entwicklungsleistung abgerechnet werden. Sie werden aber ja zurückgezahlt und noch dazu sind das Vorhaben, die oft dann tatsächlich im Interesse auch deutscher Wirtschaft stehen. Und der zweite Teil dessen, was in den offiziellen Entwicklungsleistungen auftaucht, sind ja auch rechnerische Kosten, die einfach verrechnet werden, weil chinesische Studierende in Deutschland studieren. Denn all diese Studierenden werden ja umgerechnet in diesen Statistiken in bestimmte Beträge, die als offizielle Entwicklungsleistung dann vom Gastland zur Verfügung gestellt werden. Also das ist vielleicht gar nicht so das Entscheidende. Aber Chinas Rolle im globalen Süden, insbesondere auch gerade in Afrika, ist in der Tat eine sehr kontrovers diskutierte. Und da hören wir von unseren Partnerinnen und Partnern Unterschiedliches. Wir hören durchaus Stimmen, die darauf verweisen, dass etwa die Möglichkeit bei größeren Infrastrukturvorhaben, dass auch vor Ort Arbeitskräfte eingesetzt werden, also Arbeitskräfte von vor Ort eingesetzt werden, damit also auch Wertschöpfung im Land nochmal mehr stattfindet, dass diese Möglichkeiten sehr begrenzt sind, sehr viel begrenzter, als es oftmals bei Vorhaben etwa, die aus Deutschland finanziert werden, der Fall ist. Und dass auch weniger über die Langfristigkeit und Nachhaltigkeit von Vorhaben nachgedacht wird, sondern eher, dass da jetzt mal was steht und dass das auch schnell da steht. Da wird dann schnell argumentiert und häufig argumentiert, guckt, in der Zeit, in der ihr hier von Deutschland aus ein Vorhaben prüft und schaut, ob man es finanzieren kann, haben die Chinesen schon fertig gebaut. Das mag in Einzelfällen so sein. Dann sagen andere, naja, aber dafür ist es dann auch nach sehr kurzer Zeit wieder vorbei. Funktioniert es nicht so gut. Da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Berichte. Aber wir haben natürlich auch Partner, die sagen, naja, aber wenn sich die Europäer, wenn sich die Amerikaner immer weiter zurückziehen, wenn alle davon reden, wie sie Mittel sparen wollen, wenn alle davon reden, dass sie weniger investieren wollen in internationale Zusammenarbeit und die Chinesen kommen mit einem entsprechenden Angebot, ja, warum sollen wir das nicht annehmen? Und warum sollen wir uns einseitig vom Westen abhängig machen? Warum sollen wir nicht unsere Eier in verschiedene Körbe legen? Und dem Argument kann man sich natürlich auch nicht gut verschließen. Und insofern ist man wahrscheinlich gut beraten, China in diesem Bereich als einen Akteur zu betrachten, der eben mit aktiv ist. Und wichtig wird sein, ja, die Partnerinnen und Partner zu überzeugen, das bessere Angebot zu haben. Und besser muss nicht heißen, dass wir überall mit Schnelligkeit und Preis unbedingt konkurrieren können müssen, aber dass es auf Dauer besser funktioniert. Und dann, glaube ich, muss man keine Angst vor China haben, aber mit einem gewissen gesunden Selbstbewusstsein sagen, so wir bieten euch das und das an und dafür stehen wir. Das ist uns wichtig. Was braucht ihr denn? Sagt doch, was euch wichtig ist. Es bleibt die eine Frage und die ist im Moment, glaube ich, das größte Problem. Die Zahl der autoritär regierten Länder in der Welt hat zugenommen. Die Zahl der Menschen, die in autoritär regierten Ländern leben, hat zugenommen. Und das heißt auch, dass China zunehmend agiert mit Regierungen, die selber nicht immer in erster Linie daran interessiert sind, dass ihre Bevölkerungen den größtmöglichen faktischen Nutzen haben, sondern die auch stärker auf Symbolpolitik hin orientiert sind, dass mal schnell was hingestellt worden ist, dass sie behaupten können, sie hätten mal schnell was erreicht, die selber nicht in langfristigen Zyklen denken. Das macht es dann einer kurzfristig orientierten Hilfspolitik leichter. Wir können und sollten dem aber nur bedingt hinterherlaufen, weil das nicht unser Modell sein kann.
Das war ein Schlusswort, was zum Nachdenken anregt. Vielen Dank, Jörn, für das sehr, sehr spannende Gespräch über 66 Jahre Brot für die Welt, über eure aktuelle Studie Atlas der Zivilgesellschaft und euer Engagement in rund 100 Ländern mit 1500 Projekten. Herzlichen Dank, dass du da warst und so spannende Informationen auch diskutiert hast.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.